Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zum dritten Teil unserer Sendung mit dem Titel «Mission und Vision – Erneuerung der Kirche im Fokus». Und bei uns im Studio dürfen wir begrüssen den Pfarrer Klaus Rohrer.
Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen. Ich danke für Ihr offene Ohr und das offene Herz vor allem auch. Ich möchte ganz am Anfang jetzt noch einmal schnell zurückschauen, was haben wir jetzt schon für Schritte gemacht gedanklich. In der ersten Sendung haben wir den Titel mal ein bisschen auseinandergenommen, jedes Wort ein bisschen angeschaut. Mission, Vision, Erneuerung. Wir haben dann gemerkt, Mission bedeutet vor allem für uns einen gottgewollten Auftrag. Es ist unsere Berufung, Sendung. Dass wir vor allem mit dem Zeugnis vom Leben auch einen allgemeinen Verkündigungsauftrag haben. Ohne Wort das meiste, wenn es sein soll, auch mit Wort. Vision beschreibt unser Ideal, das persönliche und gemeinschaftliche Ideal, das wir haben. Das ist etwas, das wir vor Augen haben im Herzen. Es ist sozusagen auch unser Zukunftsentwurf für die nähere und weitere Zukunft in dieser Welt und in der kommenden Welt. Erneuerung haben wir dann schlussendlich auch noch gemerkt, dass das vor allem nicht wir sind, die da etwas unbedingt immer wieder verändern oder erneuern, sondern es ist vor allem das Wirken Gottes, es ist ein Geschenk Gottes, eine Einladung Gottes, eine ständige Einladung Gottes, damit wir unser Leben und Denken durch ihn mit seiner Hilfe immer wieder wandeln dürfen. In der zweiten Sendung haben wir dann mit ein paar biblischen Gedanken noch das Thema Erneuerung vertieft und sind dann schlussendlich zum Buch gekommen, Untergehen oder Umkehren vom Pastor Alexander Gart. Ich werde ihn jetzt dann bald mal treffen können bei einer Weiterbildung und das freut mich sehr. Wir haben dann vor allem in der letzten Sendung die 10 Gründe angeschaut, respektive ein paar davon, warum das Urchristentum, die urchristliche Gemeinschaft, so erfolgreich hat dürfen sein. Wir haben ein paar Sachen können anschauen. Weitere müssen wir eigentlich später mal vertiefen miteinander, da haben wir jetzt zu wenig Zeit. Sein Buch kann man eigentlich zusammenfassen, dass er eben Beobachtungen macht zu der Entwicklung der christlichen Gemeinschaften in 3 verschiedenen Zeitabschnitten, grossen Zeitabschnitten im Urchristentum, also das heisst vom 1. bis zum 3. Jahrhundert, dann von der sogenannten konstantinischen Wende bis zum Beginn vom Staatskirchentum, vom 4. bis zum 19. 20. Jahrhundert, je nachdem, wie man es einteilen will. Und dann ein dritter Teil noch, der Blick in die Gegenwart, das 21. Jahrhundert, wo er vor allem auch eine Ermüdung und eine Entmutigung in der alten christlichen Kontinent von Europa, in der alten christlichen Länder von Europa feststellen kann, aber gegenüber von dem auch eine Erfahrung vom Aufblühen, von Neuaufbrüchen, Glaubenshunger in Nord- und Lateinamerika. Und er eigentlich ganz nett darüber berichtet tut. Heute wollen wir uns also diesen 2 weiteren Kapiteln zuwenden. Wir wollen miteinander nach dieser Erfahrung von der Urkirche, die wir miteinander haben dürfen, ein bisschen spüren, feststellen in der letzten Sendung, jetzt die 2 weiteren Zeitabschnitte anschauen. Unter dem Stichwort, wie es er im Buch schreibt, die Immunisierung eines Kontinentes, welche Zusammenhänge bestehen zwischen der europäischen Glaubensmüdigkeit und dem jahrhundertealten Volkskirchentum. Spannend. Und dann auch noch Thesen zu den wachsenden Gemeinschaften in der Gegenwart. Ich hoffe, es interessiert Sie und Sie bleiben dabei. Jetzt fangen wir nämlich an mit diesen Überlegungen zur Phase nach der konstantinischen Wende in der Neuzeit. Kaiser Konstantin hat am Schluss von seinem Leben sich taufen lassen als Christ. Seine Mama, heilige Helena, war eine eifrige Gläubige gewesen und hat ihn endlich dann am Schluss von seinem Leben können bewegen. Er ist dann auch zum Schluss gekommen, dass Christentum Staatsreligion werden darf, so vom Staat auch Schutz gehabt, vom Staat auch unterstützt worden ist. Und die Kirche ist dann eigentlich offiziell anerkannt worden. Verfolgungen haben gestoppt und die Kirche hat immer mehr auch dürfen wachsen, sich ausbreiten, ganze Länder, je nachdem, wer der Herrscher war und der Glauben angenommen hat, sind dann eben auch christlich geworden. Man hat auch können von Gesetzes wegen eigentlich dann später angeklagt werden, wenn man gewisse christliche Prinzipien nicht befolgt hat. Einerseits ist das sicher ein Vorteil und ein Privileg. Und man muss auch sagen, mit der konstantinischen Wende hat ganz ein grosses, positives Erbe angefangen. Man könnte eigentlich sagen, die ganze jüdisch-christlich prägte Kultur von Europa hat dort ihren Anfang genommen mit wunderbaren Zeugnissen von Kunst und Kultur, mit wunderbaren Klöstern und mit viel Bildung und Weisheit, die weitergegeben worden ist, vor allem auch durch die Mönche, durch Mönchsschulen. Also das wollen wir alles nicht außer Acht lassen. Das hat sicher viel, viel Frucht gebracht, die konstantinische Wendung. Was aber der Alexander Gard als Nachteil anschaut, dass gerade zum Beispiel auch verschiedene Vorteile und Privilegien, die dann die Glaubensgemeinschaften genossen haben, sich irgendwie auch wie erlahmend auf den Glauben ausgewirkt haben. Man ist nicht mehr aus einer persönlichen Entscheidung heraus Christ geworden, sondern gemäss der familiären, gemäss der politischen Zugehörigkeit ist man dann halt in die oder andere Konfession hineingeboren worden und man ist drinnen irgendwo auch aufgewachsen. Zudem ist dann oft eben auch mit gesetzlichem, rechtlichem Druck vieles so etwas geordnet worden. Und manchmal auch zu sehr geordnet worden, vor allem auch in der protestantischen System. Die sind dann oft auch rigid gewesen, puritanisch gewesen. Und dann hat es eigentlich den Leuten plötzlich irgendwann auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, gestunken. Sie haben das als heuchlerisch empfunden und man hat immer mehr auch die Verkündigung von der Kirche als moralisierend angeschaut. Als jemand, der mit Druck und Druckmittel versucht, die Regeln durchzuziehen. Das hat dann irgendwie auch zu einer inneren Abwehrhaltung oder Abneigung geführt. Also ursprünglich haben wir ja gesagt, dass die Urchristen bei den anderen, die nicht Christen waren, irgendwo Respekt gefunden haben, irgendwo Anerkennung gefunden haben, weil sie wirklich eine alternative Lebensgestaltung hatten, sodass sie sogar zueinander gesagt haben, wow, schaut mal, wie die leben, wie die lieben. Und jetzt war es so gewesen, dass eigentlich die Leute gesagt haben, ja, was kommt als nächstes und was tut man uns noch als nächstes aufbürden. Und oft ist die Kirche mit dem Staat auch in vielem mitgehangen, mitgefangen gewesen. Das heisst, man hat vielleicht den Segen gegeben zu irgendeinem Feldzug, zu irgendeiner Sammlung oder zu irgendeiner Steuer, zu irgendetwas, was nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und so sind natürlich auch die Leute immer mehr auf die Kirche, auf die, die eigentlich hätten sollen, den Glauben verkünden, verrückt worden oder zumindest skeptisch geworden. Es ist eine Art, aus innerer Nähe ist eine negative innere Verfilzung worden von Kirche und Staat. Man hat auch gemerkt, dass die Lebensform der Christen längst nicht mehr die Glanzkraft hatte wie im Urchristentum. Die Lebenspraxis ist irgendwo so ein ja, hat sich alles so ein angepasst. Man hat nicht auffallen, weder im Guten noch im Schlechten. Also man hat irgendwie so einen Mittelweg gefunden, dass man möglichst wenig Schwierigkeiten hatte. Man geht in die Messe, man geht dorthin, man geht halt beichten, man geht halt das. Das hat sich über Jahrhunderte so entwickelt. Aber Mittelmäßigkeit ist eigentlich nie etwas, das die anderen überzeugen tut. Auch Theologie, das heisst auch die Lehre von der Kirche, ist zwar immer mehr aufblüht, sagen wir mal, im sich entwickeln, aber sie ist gleichzeitig auch abgeflacht. Weil eben gerade auch die christliche Lehre sich um immer mehr Aspekte gekümmert hat, die eigentlich nicht ursprünglich ihres Gebiet gewesen sind. Also es ist immer weniger ums Geheimnis von Christus gegangen und immer mehr um Zustände oder Zugeständnisse, die eben auch mit dieser Verflechtung mit der Gesellschaft und der Welt zu tun haben. Ein ganzes System eben von Druck und Druckmittel hat man halt versucht, auch irgendwie zurechtfertigen. Als innere Gegenreaktion eben bei den Menschen, das beschreibt Gard, der Alexander Gard, als die Immunisierung. So wie bei einer Impfung, man wird irgendwann immun. Ich will jetzt da nicht irgendwie Themen anschneiden, bewahre uns, wo nicht in das hineingehören. Aber Immunisierung, ich werde irgendwie unempfänglich. Also die Leute sind unempfänglich geworden für die auch sicher gültigen und tiefen Impuls, wo viele, gerade auch grosse Heilige in dieser Zeit gegeben haben und haben wollen geben, weil sie eben skeptisch gewesen sind oder weil sie eben auch verletzt gewesen sind, weil sie nicht haben können aus einer freien Entscheidung, sondern oft eben auch aus einem System heraus den Glauben gelebt haben. Man kann eigentlich bis heute, in die heutige Zeit, gewisse Argumente auf die Immunisierung zurückführen. Zum Beispiel werden immer wieder Kreuzzüge, Hexenverfolgung, Inquisition, die Reichtümer von der Kirche und so weiter aufgeführt als Negativargument gegen den Glauben. Und man sagen müsste, das ist ja längst nicht mehr aktuell oder längst nicht mehr aus unserer Zeit. Aber man hätte das nicht können schlucken damals und es ist irgendwo wie in einer geistigen Genetik verankert geblieben. Und viele haben sozusagen eine Abwehrhaltung entwickelt gegenüber dem Glauben, gegenüber der Verkündigung vom Glauben. Unser Herz ist ja eigentlich offen, gerade auch fürs Gute, fürs Schöne, fürs Wahre. Wenn man aber irgendwo eben so eine Immunisierung, so einen Abwehrmechanismus aufziehen tut, beim Körper wird es eben mit einer Impfung gemacht. In der Seele passiert das mit diesen überlieferten, oft auch Argumenten. Dann ist die Seele nicht mehr so offen. Dann ist die Seele nicht mehr so zugänglich. Das ist die Abwehrhaltung, die man oft heute eben auch gespürt hat. Und man denkt, was ist denn los? Was hat der Glaube euch zu leid da? Nichts. Es ist einfach irgendwo noch eine offene Rechnung, die halt noch da steht und wo sicher auch viel, viel Unrecht passiert worden ist. Wo sicher auch viele Leute Probleme gehabt haben, ins Käfig sind und weiss Gott, was alles bestraft worden sind, wo nicht böse Willen gehabt haben. Das ist eine Geschichte, wo zum Beispiel gerade auch Johannes Paul II. Beim Jubiläumsjahr 2000 sich auch öffentlich entschuldigt hat und auch öffentlich um Vergebung gebeten hat und in einem grossen Bußgottesdienst im Vatikan auch die Schuld vor Gott gelegt hat und um Vergebung gebeten hat. Das schadet nicht, im Gegenteil, die Geschichte sollen wir, dürfen wir, können wir aufarbeiten und wenn wir persönlich umkehren sollen, so muss sicher auch Gesellschaft und auch die Kirchen, die Gemeinschaften müssen immer wieder umkehren. Ich merke es schon, ich glaube, wir brauchen eine kleine Pause, wo wir irgendwo verschnaufen können und vor allem auch die Hilfe vom Heiligen Geist dürfen anrufen über unserem persönlichen Leben, im Leben von der Welt und der Kirche von heute. Sie müssen keine Angst haben, ich habe sie nicht vergessen und wir wollen weitergehen in dem Thema. Jetzt kommen wir nämlich auf die Kirche der Gegenwart zum Schauen. Es tut mir leid, dass wir jetzt eigentlich mit diesen drei Sendungen das Buch mit den intensiven Themen nicht haben können genauer anschauen können. Ich denke, es hat dann noch Potenzial drin, wo wir können sagen, wenn wir dann gar nicht mehr wissen, was machen, können wir wieder auf das Buch zurückkommen und ich kann mit Ihnen zusammen noch ein bisschen vertiefen. Es würde sich sicher lohnen, das eine oder das andere noch zu vertiefen. Aber jetzt genug zu dem. Jetzt gehen wir zur Kirche von der Gegenwart. Was sieht der Alexander Gard für Entwicklungen von seinen Erfahrungen aus? Eben, er schreibt zuerst über die Ermüdungserscheinungen, vor allem hier eben im alte christliche Europa. Ich glaube, da muss ich Ihnen nicht viel darüber erzählen, respektive das leben und erleben wir ja immer wieder neu. Oder ich bin die letzte Mal bei der Landeskirche Graubünden bei einer Tagung gesehen, wo es um verschiedene Themen gegangen ist. Am Schluss war es eine Fragerunde. Und dann hat einer von der Killerräte, der dort anwesend war, am Präsident der Landeskirche die Frage gestellt, was sollen wir tun gegenüber all diesen grossen und immer grösser werdenden Austrittszahlen? Und er hat dann auch nicht gerade so einfach eine Antwort gewusst. Aber das ist ja ein Thema, das uns alle bewegt. Oder wo vielleicht mir auch Grossmutter oder Mutter sagt, oh, Herr Pfarrer, wie wird es weitergehen? Wenn wir einmal nicht mehr sind, wer ist denn noch? In dem Sinn, die Ermüdung kennen wir, aber vielleicht kennen wir nicht das, worüber eben auch der Alexander Gart schreiben tut. Er hat nämlich dürfen in seiner Erfahrung nach Amerika gehen, Nord- und Lateinamerika, und hat dort Kirche erlebt. Er ist evangelischer Pastor, ist aber zu verschiedensten Gemeinschaften gegangen. Katholische, freikirchliche, Pentecostal, also Pfingstbewegungen und so weiter und so fort. Die ganze Palette, von liberal bis katholisch-konservativ und von eher stur bis zum sehr, sehr offen und beweglich. Die ganze Palette, Freikirchen, alles hat er angeschaut und überall auch Positives können notieren. Er hat vor allem auch gesehen, wie in Six Nord oder auch Lateinamerika eigentlich eine Offenheit, gerade auch für das Religiöse, besteht. Das habe ich selber auch dürfen entdecken. Ich habe einmal ein Ehepaar vor der Tür in Domatems, als ich dort der Pfarrer war. Sie haben am Samstagmorgen geläutet und haben gesagt, hallo Herr Pfarrer, wir sind da. Dann habe ich gesagt, ja, und jetzt? Ja, haben Sie nichts zum tun? Ich sagte, was? Nein, ich kann ja, wir haben ich habe einen Haushalt drin. Dann haben sie gesagt, also sie sind in Amerika, wo sie vorher gewesen sind, immer am Samstag in die Pfarrei gegangen und haben beim Kindergarten den Lattenzaun angestrichen oder haben eine Weiterbildung gehabt oder haben Suppe für Benachteiligte gekocht und ausgeteilt. Also es war immer irgendetwas los gewesen. Dann habe ich gedacht, wow, ist eigentlich schön. Und in Amerika ist es eigentlich so, gerade auch bei so Geschäftsleuten oder so, es gehört zum guten Ton, dass man irgendwo, irgendwie auch religiös daheim ist. Also auch der Donald Trump und oder weiss Gott wer, sind irgendwo religiös verankert und wenn es ihnen nützt, dann dürfen sie das, die Karte auch noch ausspielen. Das ist ja auch nicht gerade so positiv, aber lassen wir das mal für sich dahingestellt. Alexander Gart schreibt dann 6 Thesen auf, was eigentlich das Geheimnis ist von diesen wachsenden Gemeinschaften. Und das werde ich noch kurz mit euch zusammen anschauen. Ich glaube, das interessiert uns ja auch. Was haben denn die, was wir nicht haben? Und er sagt, Gemeinschaften mit einer missionarischen Ausstrahlung, das heisst, wir haben Interesse, dass ihr zu uns kommt. Gehen Sie einmal als fremde Person irgendwo in Gottesdienst? Manchmal hat man das Gefühl, man darf nicht einmal irgendwo absitzen und es sind reservierte Plätze und alle schauen einem knurrend und murrend an. Das ist nicht gerade Willkommenskultur. Aber jetzt gehen wir zurück zum Thema. Was haben missionarische Gemeinschaften mit missionarischer Ausstrahlung? Sie haben erstens etwas, das funktioniert gleichlich auf der ganzen Welt. So ein Basisgesetz. Es gibt nicht irgendeinen Sonderweg für Chile oder für Minnesota oder für Hawaii, nein, auch nicht für Schweiz und für Deutschland, sondern die Regeln, die auf der ganzen Welt gelten, gelten auch dort in diesem Gebiet. Das ist eine Vereinfachung. Und das hilft auch für ein, sag's jetzt mal, professionelles Auftreten. Nicht, dass in der einen Pfarrei das und in der anderen Pfarrei dieses gelten tut. Denn als zweites, Gemeinschaften, die mit missionarischer Ausstrahlung auftreten, tun, die haben eine apostolische Christologie. Christologie ist die Lehre über Jesus Christus. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Durch seinen stellvertretenden Tod und seine Auferstehung hat er uns mit Gott versöhnt und untereinander versöhnt. Das hat er bewirkt. Heiligung in unseren Herzen als ein Prozess. Das ist die apostolische Christologie, die Lehre über Jesus von der Apostel bis in die heutige Zeit. Man sagt dem auch Kerygma, der Kern vom Glauben. Wenn das nicht mehr klar ist, wenn Jesus nur noch ein guter Mensch, nur noch ein Beispiel, nur noch irgendein Lehrer unter anderen Weisheitslehrer ist, das wirkt nicht überzeugend. Gemeinschaften mit einer missionarischen Ausstrahlung, als dritter Punkt, tönt nicht nur über Christus reden, sondern sie haben ihn gegenwärtig. Er ist der, der wirkt. Wie viele Gottesdienste sind einfach soziales Nachdenken geworden und am Schluss irgendwie noch eine Bettlerei, wo man noch mit dem Portemonnaie möglichst tief reingreifen sollte. Das ist alles okay, aber wenn es bei dem bleibt, ist das nicht das Geheimnis von Jesus? Ist das nicht seine Gegenwart? Eine Gemeinschaft, die missionarische Ausstrahlung hat, als vierter Punkt, will Menschen gewinnen. Umkehr ist nicht etwas, wo man unter vorgehaltener Hand aneinander zuflüstern tut. Es gäbe denn da noch etwas. Sondern es ist unser Grundthema. Und wir alle sind auf dem Weg. Und wir alle arbeiten an uns selber. Und wir alle brauchen Gnade und sind ohne Gnade arm dran. Lebensübergabe, sagt man in der Freikirche oft auch. Der Herrgott machen lassen. Der Herrgott als Gott von meinem Leben, Herr von meinem Leben, Retter von meinem Leben anerkennen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht irgendwie das Kleindruckte beim Vertrag. Als fünftes, eine Gemeinschaft mit missionarischer Ausstrahlung ist eine Gemeinschaft, die immer wieder sich am Evangelium orientiert und überlegen tut, was bedeutet das für uns in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt. Und sie versuchen immer wieder, Brücken zu schlagen zu der heutigen Gesellschaft, sei es im Stil und der Art und Weise, wie sie kommunizieren tun. Wir tun einander mit dem Radio kommunizieren, über Internet und weiss Gott was alles und nicht mit Steintafeln. Auch mit der Ästhetik, mit dem Schönen, mit der Kunst. Etwas, das unserer Zeit entspricht, etwas, was die Menschen auf unserer Zeit heute verstehen, das tut gut, ist eine Einladung. Und als sechster Punkt, als letzter Punkt und sozusagen noch das Krönchen obendrauf, eine Gemeinschaft mit missionarischer Ausstrahlung, ist eine Gemeinschaft, wo ein höchst freiwilliges Engagement existieren tut, aus einer inneren Verpflichtung heraus, die man selber übernimmt. Im Englischen sagt man dem Commitment. Es gibt eigentlich fast keine gültige Übersetzung in einem Wort in der deutschen Sprache. Wer eben an den Jesus glaubt, den Herr glaubt, was er für uns wirklich ist, der kreuzigte und verstandene Herr, wer weiß, dass der gegenwärtig ist, im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, wer sein Leben immer wieder von ihm verwandeln, der wird zu einem Mensch, der sagt, aus Dank für deine Liebe bin ich auch bereit, Zeit, Gaben und auch eventuell, wenn es nötig ist, Geld von mir für dich zu investieren. Aus Dank, Dankbarkeit. Liebe kann man mit Liebe vergelten. Und ich denke, dort ist das Buch vom Alexander Gard an einem Höhepunkt angelangt, wo er gerade auch uns Kirchen, Landeskirchen, offizielle Kirchen in Europa ans Herz legen tut, zum neu entdecken. Alles ist heute bei uns doch gezahlt. Angefangen beim Pfarrer, über Messmer, Sakristan oder wie das alles heisst, und dann haben wir noch einen Haufen Gebäude und Struktur und denk, aber nichts freiwillig. Und das ist auch nicht so viel, hat auch nicht so viel Überzeugung drin. Wenn ich an jemandem sage, der keinen Glauben hat, ich gebe dir 1'000 Franken, wenn du hier stehst und sagst, Jesus ist gut, vielleicht macht er das sogar. Aber wenn ich jemandem sage, ich kann dir nicht 1'000 Franken geben, aber ich kann dir die Erfahrung von Jesus geben, in seinem Namen stand auf, wie es der Paulus gemacht hat, das wäre eigentlich sehr überzeugend. Und das wünsche ich uns und den Gemeinschaften in unserem alten, ehrwürdigen Europa, mögen wir eben auch Erneuerung erleben. Und ich hoffe, dass das gemeinsame Überlegen uns viel gebrungen hat, damit wir auch für diesen Impuls nicht nur offen sind, sondern auch darum beten. Und für das haben wir auch das Lied gewählt, wenn die Hilfe vom Heiligen Geist anflehen. Und sozusagen darum bitten und beten, dass wir wieder eine gültige Art und Weise vom Leben, eine gültige Spiritualität, eine gültige Theologie finden, um den Menschen von heute zu begegnen und eine echte Hilfe auf dem Weg im Leben zum ewigen Leben hin zu sein. Dazu möchte der Herrgott uns sein Segen schenken. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne, behüte, begleite uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Das war der dritte und letzte Teil von unserer Sendung mit dem Titel «Mission und Vision – Erneuerung der Kirche im Fokus». Ein herzliches Vergelt's Gott an Pfarrer Klaus Rohrer. Und unser Programm bis auf Radio Gloria geht jetzt wie gewohnt weiter und von mir auch Gottes Segen.